Wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Ihr dürft Philipperbrief Kapitel 2 aufschlagen. Wir lesen ab Vers 19 heute Morgen. Jeder Mensch, jeder von uns ist ein Vorbild für unsere Kinder, für Geschwister in der Gemeinde, die Kinder in der Gemeinde, in unserem Job. Jeder von uns ist ein Vorbild. Also entweder ein gutes oder ein schlechtes. Aber jeder ist ein Vorbild. Denk vielleicht mal kurz an die drei Personen in deinem Leben nach, die dich am meisten geprägt haben. Sei es im Guten oder im Schlechten. Weil wir können von beiden lernen. Wie wir es machen wollen oder wie wir es nicht machen wollen. Was wäre dir lieber, ein gutes Vorbild oder ein schlechtes Vorbild? Gutes, oder? Das fühlt sich so viel besser an im Herzen. Es ist eine Freude, ein Vorbild zu sein. Und ja, ein heiliges Leben ist ein heiles Leben. Also es ist wunderschön, ein gutes Vorbild zu sein. Und wir haben natürlich unser größtes Vorbild, das ist Jesus. Und dann haben wir diese ganz großen Männer und Frauen Gottes wie den Paulus, durch den der Herr Jesus uns hier geschrieben hat, wie wir leben sollen, mit was für einer Einstellung wir leben sollen. Er hat uns geschrieben, diese Gesinnung, diese Einstellung sei in euch, die auch in Christus Jesus war. Jesus, der nicht gekommen ist, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Er hat uns geschrieben, achtet in der Demut einer den anderen höher als sich selbst. Jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auf das des anderen. Und ich würde sagen, diese Einstellung ist uns nicht in die Wiege gelegt. Wir sind gefallene, von Grund auf selbstsüchtige Wesen. Also wir brauchen eine Transformation. Wir brauchen eine Erneuerung unseres Denkens, wie es im Römerbrief Kapitel 12 heißt. Durch Gottes Wort, durch Gottes Geist, durch die Gemeinschaft mit Jesus. Wir werden Jesus ähnlich, wenn wir in enger Beziehung mit ihm leben. Aus seiner Kraft, nicht aus eigener. Wir können uns nicht selbst reformieren, das funktioniert nicht. Im 2. Korinther 13, Vers 18 lesen wir, wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht, das heißt in Jesus die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es von dem Herrn, dem Geist, geschieht. Es ist sein Werk. Und so, wenn ich an den Punkt komme, wo ich mich selber nicht ausstehen kann, weil ich egoistisch bin oder genervt bin oder ungeduldig bin mit anderen und nett bin, dann ist es zuerst mal ein Zeichen, dass ich mehr Zeit mit Jesus verbringen muss. Dass ich seine Gegenwart kommen muss und bekennen muss meinen Mist und umkehren davon und ihn betrachten, mich prägen lassen von ihm. Wie gesagt, es geht nicht aus eigener Kraft. Der Einzige, der ein christliches Leben leben kann, ist Christus. Und er will es durch uns tun. Im Vers 13 haben wir gelesen letztes Mal, Gott ist es, der in uns das Wollen und das Wirken vollbringt. Also er wirkt in uns, er legt uns Dinge aufs Herz, und wir reagieren, wir öffnen ihm unser Herz, wir halten ihm unser Herz hin und wir geben uns ihm hin und sagen, Herr, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden, also auch in meinem Leben. Ich will dein Werkzeug sein, ich will deinen Willen tun, veränder du mich. Und dann Schritte im Glauben gehen, von mir aus auf den Bruder oder die Schwester zugehen, dem ich vergeben muss oder wo ich was bereinigen muss, was immer es ist. Mich selbst verleugnen, Gott lieben und die Mitmenschen lieben. Und wenn wir so leben, dann werden wir leuchten wie die Sterne in der Nacht, wie der Christoph uns letzte Woche ausgelegt hat. Und die Sterne, die sieht man am besten im Dunkeln. Und wir leben in einer moralisch finsteren Welt. Paulus hat dem Timotheus die Welt folgendermaßen beschrieben, und ich denke, das gilt heute noch genauso gut wie damals. Im 2. Timotheus Kapitel 3, die Verse 1 bis 4. Dies wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden. Denn die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldliebend, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, Verleumder, unenthaltsam, grausam, das Gute nicht liebend. Entschuldigung, ich bin leider stimmlich nicht ganz fit heute. Verräter, unbesonnen, aufgeblasen, mehr das Vergnügen liebend als Gott. Beschreibt das nicht ganz gut, wie die Menschen ticken in unserer Welt heute, in unserer Kultur? Und wenn wir da gegen den Strom schwimmen und Jesus nachfolgen in unserem Verhalten, dann wird es auffallen. Und dann werden die Leute fragen, hey, was habt ihr, was wir nicht haben? Kennt ihr solche Sterne, solche Stars in Gottes Augen, in unserer Welt? Ja, Mohaka war einer von ihnen. Oder unsere liebe Marianne. Pastor Chuck Smith ist auch so ein Vorbild für mich, der wirklich die Menschen geliebt hat und Jesus geliebt hat und sein Wort geliebt hat. Joni Erickson. Und ich könnte an die Pastoren denken, die in der Ukraine geblieben sind, im Kriegsgebiet, um den Menschen dort zu dienen. Oder vielleicht an Leute wie den Markus Werstedt von der Encourager Stiftung, der versucht, mit wenigen 100 Euro im Monat zu leben, um möglichst viel spenden zu können von dem, was er verdient. Das sind Sterne, das sind Stars für mich. Und das sind Namen, die unbekannt sind in dieser Welt, aber bekannt bei Gott. Und heute werden wir zwei Vorbilder sehen, die nicht so ganz große Namen haben wie der Paulus, den jeder kennt. Ich meine, der erscheint vielleicht vielen von uns als unerreichbar, aber es ermutigt mich so. Einfache Gläubige, einfache Nachfolger Jesu, so wie du und ich, die möchte Gott gebrauchen und die möchte er zu seinen Sternen, zu seinen Stars machen. Matthäus 5 hat Jesus gesagt, ihr seid das Licht der Welt, euer Licht soll leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Taten sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Wir werden uns heute zwei Mitarbeiter von Paulus ansehen, den Timotheus. Die meisten Bibelleser kennen ihn. Und dann als zweitens den Epaphroditus, den kennen weniger wahrscheinlich. Die Gemeinde in Philippi hat den Epaphroditus zu Paulus nach Rom gesandt mit ihrer finanziellen Unterstützung. Lasst uns lesen im Philipperbrief Kapitel 2. Ab Vers 19, ich lese hier von meiner blinden Bibel am besten. Paulus und Timotheus, falsches Kapitel. Ich hoffe aber im Herrn Jesus, Timotheus bald zu euch zu senden, damit auch ich guten Mutes sei, wenn ich um euer Ergehen weiß. Denn ich habe keinen ihm Gleichgesinnten, der aufrichtig für das Eure besorgt sein wird. Denn alle suchen das Ihre, nicht das, was Christi Jesu ist. Ihr kennt aber seine Bewährung, dass er wie ein Kind dem Vater mit mir für das Evangelium gedient hat. Diesen nun hoffe ich sofort zu senden, wenn ich meine Lage übersehe. Ich vertraue aber im Herrn darauf, dass auch ich selbst bald kommen werde. Paulus und Timotheus, die beiden waren ein Herz und eine Seele. Und den Timotheus zu senden, das war so das Nächste, als selbst hinzugehen für den Paulus. So sehr waren die beiden eines Sinnes. Paulus hat Timotheus auf seiner ersten Missionsreise in Lystra kennengelernt und mitgenommen. Er hat das Potenzial dieses jungen Mannes gesehen und heute würden wir sagen, er wurde sein Mentor. Also er hat ihn mitgenommen, sie waren gemeinsam unterwegs, er hat sein Leben mit ihm geteilt, er hat sein Herz mit ihm geteilt, er hat wohl in sein Leben gesprochen, er war ein Vorbild für ihn, er hat ihn ermutigt, ermahnt, sie waren im Gespräch, sie haben Jesus gemeinsam gedient. Und es waren sehr zwei unterschiedliche Menschen. Da haben wir den alten Paulus, der so ein Haudegen war und wenn zwei oder drei Propheten gesagt haben, hey, geh da nicht hin, da wartet Verfolgung auf dich, dann ist er trotzdem hin. Und wenn sie ihn gesteinigt haben und Jesus weckt ihn wieder auf, geht er zurück in die Stadt und predigt weiter das Evangelium. Das war der Paulus. Der Timotheus, der junge Mann, war eher ein vorsichtiger Typ, bekommen wir den Eindruck, vielleicht ein bisschen ängstlich, ein bisschen schüchtern. Ich glaube nicht, dass der Paulus ihn auserwählt hat, weil er so eine Alpha-Persönlichkeit war, so ein natürlicher Leiter, zumindest denken wir heute oft so, dass das ist, was einen guten Leiter ausmacht, aber das stimmt eigentlich nicht. Ich glaube, Paulus hat sein Herz gesehen und das ist das, was bei Gott zählt. Timotheus hat den Herrn Jesus geliebt, er war hingegeben, er war belehrbar, er war loyal, er war bereit, Opfer zu bringen. Und während sie so miteinander unterwegs waren, hat Paulus den Timotheus so geprägt, dass er ihn an seiner Stelle senden konnte. Und ich glaube, jeder ganz gleich, in welchem Dienst du bist oder in welcher Position du bist im Reich Gottes, du solltest daran arbeiten, dich selbst ersetzbar zu machen. Und das ist nicht der Weg der Welt. Die Welt sagt, hey, mach dich unersetzbar, tritt nach unten, damit dir keiner deine Position streitig macht. Nee, jeder von uns sollte ein Herz haben, andere zu fördern, besonders auch Jüngere. Und wenn du ein Teenie bist, dann hey, Kindergottesdienst. Es gibt Jüngere, du kannst schon da anfangen. Ich glaube, jeder sollte einen Timotheus oder eine Timothea haben, in die du dich investierst, in die du weitergibst, was du gelernt hast, deine Erfahrung, natürlich deinen eigenen Kindern, aber auch anderen Menschen in seiner Gemeinde. Denk mal drüber nach, wer ist dein Timotheus, wer ist deine Timothea? Und wenn du noch niemanden hast, dann bete, dass Gott dir einen zeigt. Vers 21 hat mich echt betroffen gemacht. Das ist ein sehr trauriger Vers. Denn alle suchen das Ihre, nicht das, was Jesus Christi ist. Das heißt sicher nicht absolut alle, aber es scheint, das war der Trend, der generelle. Und was ich so traurig finde, ist, dass Paulus im Kontext zu Christen spricht. Ich meine, in der gottlosen Welt ist es klar, oder? Alle suchen das Ihre, aber im Reich Gottes ist es traurig. Und doch, wenn wir unsere heutige Christenheit anschauen, also die, die sich bekehrt haben, können wir uns schon fragen, ist es viel anders? Wie viele wirklich, wirklich radikale Jesus-Nachfolger kennst du? Zumindest in unserem Wohlstandswesten. Der das Reich Gottes zuerst sucht, gewilltes Opfer zu bringen. Wie viele kennst du wirklich? Ich würde sagen, es stimmt, Egoismus ist auch in der Gemeinde Jesu weit verbreitet. Alle suchen das Ihre. Alle sind selbstsüchtig, schreibt der Paulus, versuchen sich selbst zu verwirklichen. ihr Lebensziel ist, selbst gut auszusehen. Und ein schönes Haus zu haben, auf schöne Urlaube zu fahren, ein schönes, heiles, kleines Zuhause, sicheres Einkommen, finanzielle Sicherheit, Ersparnisse, Unterhaltung, Zocken, ein schönes, bequemes, geregeltes Leben. Und dann, wenn danach vielleicht noch ein bisschen Zeit oder Geld übrig bleibt, dann stellen wir das vielleicht Gott zur Verfügung. Alle suchen das Ihre, nicht das, was Jesu Christi ist. Neue Leben-Übersetzung übersetzt es so, alle anderen sind nur auf sich selbst bedacht und kümmern sich nicht um das, was Jesus Christus wichtig ist. Im Kontext von Paulus konnte niemanden finden, der bereit war, die Hauptstadt Rom zu verlassen und die beschwerliche Reise nach Philippi auf sich zu nehmen, um der Gemeinde dort zu dienen. Leute haben wahrscheinlich gesagt, hey, ach, nee, sorry, da bittest du doch um ein bisschen viel, das passt jetzt gerade nicht in meinen Lebensplan. Das sollen lieber andere machen, andere sollen gehen. Weißt du, was das auf heute umgelegt bedeuten würde? Vielleicht, wie wäre es, wenn irgendein Obdachloser hier bei uns aufschlägt im Gottesdienst oder irgendjemand, der echt psychisch Probleme hat und der eine Unterkunft braucht? Wie würden wir reagieren? Wirst du denken, hey, ja, eigentlich hätten wir Platz bei uns daheim, aber puh, die Umstände. Und Mann, der stinkt und wer weiß, ob der ehrlich ist und so weiter und so fort. Na, sollen lieber die anderen das machen, da sollen die anderen sich drum kümmern. Und evangelisieren, naja, das sollen die anderen machen. Ich meine, wenn ich so offen über Jesus rede, dann halten mich die Leute vielleicht für einen Freak und das ist mir unbequem, das ist mir unangenehm. Hey, das sollen die anderen machen. Oder Klo putzen oder aufopfern geben oder Kindergottesdienst. Hey, das ist nicht so meins, das sollen die anderen machen. Ich will meine ruhige Stunde haben am Sonntag. Ich mit meinem Herrn. Ich sitze gern bequem und höre mir eine gute Predigt an. Und wehe, sie ist nicht gut. Und ich habe gerne eine gute Lobpreiszeit. Und wehe, die ist nicht so gut. Dann kann ich sehr kritisch werden. Und ich möchte ein schönes Gebäude und ein sauberes Klo. Aber was dazu beitragen? Naja, nur das, was ich will und wann es mir gerade Spaß macht. Opfer bringen sollen lieber die anderen. Alle suchen das Ihre, nicht das, was Jesu Christi ist. Ist dieser Vers überführend oder was? Was für ein Kontrast zu dem, was Paulus gesagt hat im Kapitel 1, im Vers 21. Das Leben ist für mich Christus. Das ist das Wesentliche. Aber Timotheus hatte diesen Sinn, Christi, und auch den Sinn, den Paulus hatte. Lass uns das nochmal ansehen, wie Timotheus war. Zuerst lesen wir hier, er war aufrichtig besorgt um die Geschwister in Philippi. Er wollte Jesus ernsthaft nachfolgen. Für ihn war sein Dienst nicht nur irgendwie eine Karriereleiter oder eine Stufe zu irgendwas Höherem oder eine Bühne zur Selbstverwirklichung. Ihm ging es nicht darum, was andere für ihn tun können. Er war nicht da, um irgendwas zu nehmen, sondern er war da, um zu geben. Er hat die Philipper höher geachtet als sich selbst. Und er war sehr aufrichtig interessiert und besorgt um die Menschen. Und darum geht es eigentlich, oder? Im Dienst für Jesus, in der Nachfolge von Jesus. Es geht um Menschen. Wir bauen keine Gemeinde als Organisation. Wir bauen Menschen. Die Gemeinde sind Menschen. Und unsere Strukturen sind nur gut, wenn sie den Menschen dienen. Und im Zweifelsfall ist immer der Mensch die Priorität und nicht Vorschrift ist Vorschrift oder so. Es geht um Menschen. Zweitens sehen wir, dass Timotheus bewährt war. Er war nicht nur irgendwie so ein Dampfplauderer mit einer großen Klappe. Er war nicht nur ein Hörer des Wortes und ein Prediger des Wortes. Er war ein Täter. des Wortes. Er war ein Diener in seinem Herzen und ganz praktisch. Ich habe auf meiner Fahrt von Österreich gestern Nacht ein sehr herausforderndes und inspirierendes Buch gelesen. Mit dem Titel Das 10-Sekunden-Prinzip. Und das Prinzip ist, tu als nächstes einfach das, von dem du ziemlich sicher bist, dass Jesus es möchte. In Klammer, und entscheide dich sofort dafür innerhalb der nächsten 10 Sekunden, bevor du dir es wieder anders überlegst. Und all diese anderen Stimmen in deinem Kopf, die irgendwie versuchen, es zu rechtfertigen, warum es nicht so eine gute Idee sein könnte. Dieser Impuls, der Jesus dir gibt. Und im Prinzip geht es in diesem Buch um spontane Taten der Gnade und der Großzügigkeit. Und der Autor schreibt da, was, wenn diese spontanen Taten der Freundlichkeit und des Gehorsams so häufig vorkämen, vielleicht 1000 Mal pro Woche, dass sie so normal und gewöhnlich wären wie Zähne putzen oder E-Mail checken. Und er sagt, dann finden wir das normale christliche Leben. Und er beschreibt so als ein Beispiel eine alltägliche Situation an der Supermarktkasse. Eine junge Mutter, die eher so ein bisschen ärmlich aussieht mit 3 Kindern und sie will gerade ihre Einkäufe bezahlen und ein Kind brüllt wie am Spieß, klammert sich an ihrem Bein fest, das andere sitzt verrotzt im Einkaufswagen und das dritte Kind läuft gerade weg. Und in dem Moment wird ihre Kreditkarte abgelehnt und die Frau ist fertig, die ist völlig am Ende, völlig überfordert. Und in der Situation tritt eine andere Frau von hinten aus der Reihe der Schlange und geht nach vorne und bezahlt mit ihrer Kreditkarte die Einkäufe dieser Frau. Und ich sage, nee, bitte, das ist wirklich nicht nötig. Nein, bitte lassen Sie mich das für Sie tun und für Ihre Kinder. Und schauen Sie, ich habe ein Auge auf Ihre Einkäufe, wenn Sie Ihrem Sohn nachlaufen wollen. Und dann, als die Frau mit ihren Kindern zurückkommt, dreht sich diese großzügige andere Frau um und will gehen. Und die Mutter sagt, hier, einen Moment bitte, und hält sie auf und sagt, vielen, vielen Dank. Aber kennen wir uns? Und die andere Frau sagt, nee, ich glaube nicht, dass wir uns schon jemals gesehen haben. Und die Mutter sagt, aber warum haben Sie mir dann angeboten, meine Einkäufe zu bezahlen? Und die Frau antwortet, ich bin Christ. Als ich hinter ihnen stand, hatte ich den Eindruck, dass Gott mich bat, für ihre Einkäufe zu bezahlen. Also habe ich es getan. Das ist alles. Da alles, was ich habe, ohnehin Gott gehört, hat er ihre Rechnungen bezahlt, nicht ich. Danken Sie einfach ihm, wenn Sie möchten. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Und dann hat sie sich mit einem Lächeln umgedreht und ist gegangen. Wow, was ist, wenn wir alle so leben würden? Wäre da Licht in dieser dunklen Welt? Würden die Menschen den Vater im Himmel rühmen für unsere Taten? Dritte Eigenschaft von Timotheus. Timotheus war loyal. Ihr kennt seine Bewährung, dass er wie ein Kind dem Vater mit mir für das Evangelium gedient hat. Er hat nicht seine Ellbogen ausgefahren, um voranzukommen, um vielleicht die Position von Paulus irgendwie zu ergattern. Nee, er war ein Unterstützer. Er war ein Helfer. Er war ein Teamplayer. Er war eben ein Diener. Und es ist eine wunderbare Beziehung, die wir zwischen dem Paulus und dem Timotheus und den Philippern sehen. Paulus hat die Philipper höher geachtet als sich selbst. Er hat seinen besten Mann zu ihnen gesandt und er hätte ihn wahrscheinlich gut gebrauchen können bei sich. Der Timotheus hat die Philipper und den Paulus höher geachtet als sich selbst. Er hatte ein Hirtenherz für die Philipper und er war auch hingegeben und hatte ein dienendes Herz für seinen Mentor, den Vorgesetzten vielleicht, wenn wir so sagen wollen, Paulus. Und er war zufrieden und treu in dem, wozu Gott ihn berufen hat. Wir lesen, er diente dem Paulus wie ein Kind dem Vater. Es war damals so erwartet, dass die Kinder den Eltern dienen. Da müssen wir heute dran arbeiten. Gell? Aber nicht nur die kleinen Kinder, auch die erwachsenen Kinder. Er hatte die Einstellung, Gott hat mich berufen, dem Paulus zu dienen. Und als der Paulus gesagt hat, bitte geh für mich nach Philippi, dann ist er einfach gegangen. Ist toll, so einen Assistenten zu haben, oder? Mit so einer Einstellung. Ist vielleicht eine der schwierigsten Berufungen, die Nummer zwei zu sein. Wenn Gott dich beruft, einem Menschen zu dienen, das geht so total gegen unser Fleisch. Aber der Timotheus war so ein demütiger, wunderbarer Mann. Und es ist wunderschön, wie demütig diese Männer einen dem anderen höher achten als sich selbst. Und diese wunderbare Einheit im Geist, diese Gleichgesinntheit mit Jesus. Eintracht Calvary Chapel Grünstadt hat der Lionel gestern in die Männer-WhatsApp-Gruppe geschrieben. Ich habe mir gedacht, yes, das wäre schön, oder? Das wäre wunderbar. Es drückt geistliche Reife aus. Viertens, Timotheus war hingegeben. Er war leidenschaftlich, er war opferbereit. Er setzte sich für die gute Botschaft ein. Vers 24, ich vertraue aber im Herrn darauf, dass auch ich selbst bald kommen werde. Paulus hat darauf vertraut, dass er freikommen wird. Vers 25, ich habe es aber für nötig gehalten, Epaphroditus, meinen Bruder und Mitarbeiter und euren Mitstreiter, euren Abgesandten und Diener meines Bedarfs zu euch zu senden. Hier haben wir das zweite Vorbild heute in unserem Abschnitt, den Epaphroditus. Und es ist schön, der Paulus nennt ihn seinen Bruder. Also er war ein Gläubiger an Jesus Christus. Und Geschwister kann man sich nicht aussuchen, die werden einem geschenkt. Zweitens nennt er ihn seinen Mitarbeiter. Das braucht eine Entscheidung. Bist du schon ein Mitarbeiter? Und drittens nennt er ihn seinen Mitstreiter. Das erinnert uns, dass wir in einem geistlichen Kampf sind. Das christliche Leben und der Dienst für Jesus ist auch ein geistlicher Kampf. Und seht ihr, er nennt ihn einen Mitkämpfer. Zu viele Christen kämpfen gegeneinander, statt miteinander gegen den wahren Feind. Ein Mitkämpfer, wir sind in derselben Armee. Wir haben hier das Bild von zwei Soldaten, die Seite an Seite kämpfen, die sich gegenseitig den Rücken frei halten, nicht? Die sich das Hackel ins Kreuz hauen. Es ist euer Abgesandter, schreibt Paulus, und Diener meines Bedarfs. Epaphroditus wurde von der Gemeinde in Philippi ausgesandt, zu Paulus nach Rom zu reisen. Und das war eine Reise von ein paar Wochen, Monaten vielleicht. Denkt an die Reise von Paulus, wenn ein Schiffbruch noch dazwischen liegt. Um ihm finanzielle Unterstützung zu bringen. Und um ihm zu dienen im Gefängnis. Also er war wochenlang unterwegs, es war keine ungefährliche Reise. Es spricht von der Hingabe des Epaphroditus, oder? Wie weit bist du bereit zu gehen, um einem Bruder oder einer Schwester zu helfen? Ich denke an Bruder Andrew und Open Doors heute, die oft viele Strapazen und Kosten und Gefahren auf sich nehmen, um einen Bruder im Gefängnis irgendwo in einem Land, wo Christen verfolgt werden, zu besuchen. Oder um eine Witwe zu besuchen. Unheimlicher Aufwand. Und vielleicht würden wir so mit unserem typisch deutschen Denken vielleicht sogar sagen, hey, ist das die Spendengelder wert? Wäre es nicht vielleicht besser, wenn man die Reisekosten überweisen würden. Hey, das geht bequem von meinem Lehnstuhl mit Online-Banking daheim. Aber wie viel ist uns ein Bruder, eine Schwester in Not wert? Und wir lesen hier von Epaphroditus, da er ja sehnlich nach euch allen verlangte und er in Unruhe war, weil ihr gehört hatte, dass er krank war. Denn er war auch krank, dem Tod nahe, aber Gott hat sich über ihn erbarmt. Nicht aber nur über ihn, sondern auch über mich, damit ich nicht Traurigkeit auf Traurigkeit hätte. Also er ist sehr krank geworden auf seiner Mission. Er ist fast gestorben dabei. Und jetzt hatte er Heimweh und er wusste, die Philipper, seine Geschwister dort, haben von seiner Krankheit gehört, die sind besorgt. Und Paulus schreibt weiter, nehmt ihn nun auf im Herrn mit aller Freude und haltet solche Brüder in Ehren. Denn um des Werkes Christi willen ist er dem Tod nahegekommen und hat sein Leben gewagt, um den Mangel in eurem Dienst für mich auszugleichen. Also er ist für euch gekommen, um mir zu dienen. Mir fällt das auf und ich mag das, wie wohlwollend der Paulus über den Epaphroditus spricht. Mein Bruder, mein Mitarbeiter, mein Mitkämpfer. Und er empfiehlt ihn. Er sagt, nehmt ihn mit Freude in Empfang. Hey, macht ihm eine Willkommensparty, feiert ihn. Ehrt ihn, er hat Opfer gebracht für Jesus. Und ich glaube, das ist auch was, was wir lernen können in unserer Kultur. Wertschätzung ist Teil von der Reich-Gottes-Kultur. Wir haben so einen freigebigen, liebenden, menschenfreundlichen Gott. Ich denke, vielleicht unsere Tendenz ist eher in unserer Kultur, wenn der Missionar Epaphroditus nach Hause kommt, sagen wir, hallo, schön, dass du wieder da bist und du darfst mal 10 Minuten berichten und dann, hey, passt das schon, du hast deinen Job getan, wir machen nicht viel Trara drum. So nicht geschimpft ist schon gelobt, so in die Richtung. Ein Bruder, der mal in so einen Job gearbeitet hat, wo er abhängig war, so international von der Bewertung der Kunden, er hat mir mal erzählt, ja, was für Unterschiede es international gibt. Ne? Also die Amis, wenn du denen hilfst mit ihrem Problem, sind die total happy und sagen, ey, hast du super gemacht, 1A. Ne? Bei den Asiaten ist auch noch okay, aber wenn du einen Deutschen an der Hotline hast und dem helfen musst, die geben selten eine super gute Bewertung. Meine Kinder, meine Jungs haben einen Lehrer, der gesagt hat, naja, wenn ihr alles richtig macht beim Test und alles wisst, dann kriegt ihr bestenfalls eine 2. Also wenn ihr eine 1 wollt, dann müsst ihr schon was mitbringen, was ihr nicht in der Schule gelernt habt. So, das ist so manchmal unser deutsches Denken und ich glaube, wir können da uns was abschneiden von dieser Kultur, die der Paulus geprägt hat und die diese ersten Christen gelebt haben. Lass uns es als Vorsatz nehmen, wirklich das Gute wahrzunehmen und jeden Tag jemanden zu loben oder zu danken oder wertzuschätzen. Und hey, keine Angst, wirklich geistlichen Menschen wird es nicht schaden, wenn er das tut. Ein paar Minuten haben wir noch. Ich möchte noch eines anmerken hier. Im Vers 27 haben wir gelesen, Epaphroditus wurde krank. Und ich sage das nicht, das ist ein negatives Bekenntnis. Jesus hat all unsere Krankheiten getragen. Und wer wirklich glaubt, der wird nicht krank oder zumindest wird er immer gleich gesund. Habt ihr das schon mal gehört? Es stimmt nur leider nicht. Es ist schlicht und einfach eine Tatsache. Epaphroditus war krank. Und das konntest du nicht durch irgendein positives Bekenntnis wieder gut machen. Sonst hätte der Paulus diese Verse hier ganz anders geschrieben. Und ich glaube, es ist uns hier in der Bibel überliefert, damit wir nicht in diese Irrlehren reinfallen. Genauso wie der Paulus dem Timotheus selbst schreibt, trink ein wenig Wein, um deines Magens willen, deines häufigen Unwohlseins willen. Ups. Ist nur Wasser. Auf den Herrn. Schauen wir, dass wir die Box treffen. Gell? Ich halte mich lieber am Pult fest. Es ist sicherer. Er schreibt auch, ich habe Trophimus krank in Milet zurückgelassen. Paulus selbst schreibt von einem Stachel in seinem Fleisch und viele glauben, dass es eine Augenkrankheit war, weil er den Galatern schreibt, seht, mit welch großen Buchstaben ich geschrieben habe, das ist, wie ich schreibe. Und er sagt, dreimal habe ich den Herrn angefleht, dass er es von mir nimmt, dass er mich heilt. Und dreimal hat der Herr gesagt, meine Gnade genügt mit dir. Ich will mich in deiner Schwachheit verherrlichen. Wir leben in einer gefallenen Welt und wir bleiben auch als Christen nicht verschont von diesen Dingen, nur weil wir Christen sind. Und einige Vorbilder in der Bibel, inklusive Paulus, wurden trotz Gebet nicht geheilt. Und das, obwohl viele, viele Menschen durch das Gebet von Paulus geheilt wurden. Es gibt absolut übernatürliche Heilung. Ich habe das selbst erlebt. Gott ist allmächtig. Gott kann alles tun, was er tun will. In der Apostelgeschichte 19 lesen wir, Gott ließ ganz ungewöhnliche Wunder durch Paulus geschehen. Viele wurden geheilt. Und ohne Zweifel hat der Paulus auch für seine kranken Mitarbeiter gebetet. Und wahrscheinlich wurden manche geheilt, aber nicht alle wurden geheilt. Und Paulus selbst auch nicht, weil Gott andere Pläne hatte. Gott hat diesen Stachel in seinem Fleisch gebraucht, damit er nicht stolz wird. Und indem er nicht stolz wurde, war er eine heilere Person, als er es sonst gewesen wäre. In diesem Sinn hat Gott es gebraucht, ihn zu einem heileren Menschen zu machen. Die Joni Erickson-Tater schreibt, dass ihr Rollstuhl sie geheilt hat von ihren selbstsüchtigen Wünschen und anderen von diesen kranken Dingen, die viel schlimmer sind als körperliche Krankheit. Und sie schreibt davon, dass sie heute ein heilerer Mensch ist in ihrem Rollstuhl, als sie es vorher war, wo sie noch gesund war. Und ich weiß nicht, wer da den größeren Glauben hat. Der, der Heilung proklamiert oder der betet, aber es aus Gottes Hand annimmt, was sein Wille ist. Epaphroditus auf jeden Fall war todkrank, er ist fast gestorben und Paulus schreibt, Gott hat sich erbarmt, damit ich nicht Traurigkeit auf Traurigkeit habe. Das klingt für mich nicht danach, ich habe proklamiert im Namen Jesu, dass er nicht krank ist und diese Illusion, diesen geistlichen Angriff befohlen zu weichen. Und so ist es geschehen. Halleluja! Das klingt für mich nicht so. Heilt Gott alle Gläubigen körperlich? Ja. In der Ewigkeit werden wir alle völlig heil sein. Körperlich, seelisch, in jeder Art und Weise. Aber heilt Gott alle Menschen körperlich hier in dieser Welt? Nein, offensichtlich nein. Die Wahrheit ist, die meisten Menschen sterben an Krankheiten. Auch Christen, auch Wohlstands- und Heilungsprediger. Also interessant war, ist zum Beispiel auch, dass die Battle Church im Jahr 2020 ihre Heilungskonferenz abgesagt haben wegen Corona. Das fand ich echt lustig. Wir haben es erlebt, dass Gott heilt. Gott hat eine Schwester aus unserer Gemeinde von Krebs geheilt, auf Gebet hin. Und Gott hat eine andere Schwester aus unserer Gemeinde mit Krebs nicht geheilt und ich habe sie beerdigt. Und sie ist an Krebs gestorben. Und sie war ein unheimliches Zeugnis dabei. Sie hat noch evangelisiert auf ihrem Totenbett. Und als ich sie besucht habe, am Abend ihres Todes hat sie uns ermutigt. Und ich bin ermutigt weggegangen. Sie wusste schon, dass sie sterben wird, aber sie hat es uns nicht weitergesagt. Ich bin ermutigt heimgegangen. Und ich weiß nicht, wer größere Schätze im Himmel haben wird. Hey, ist die Krankheit unser Feind oder unser Freund, wenn sie uns zu Jesus befördert? Ich weiß nicht, vielleicht ein bisschen von beiden, gell? Ich glaube, keiner wird in der Ewigkeit mal sagen, ich wünsche mir, ich hätte noch ein paar Jahre mehr gelebt, das ist sicher. Warum heilt Gott manche Menschen und andere nicht? Ich weiß es nicht. Wir können ihn fragen, wenn wir in den Himmel kommen. Er weiß es. Aber eines ist sicher, das ist so ein Bereich, wo seine Wege höher sind als unsere Wege und seine Gedanken höher sind als unsere Gedanken. Was ganz wichtig ist, auf jeden Fall lass dir von niemandem erzählen, dass du nicht geheilt wirst, weil du nicht genug Glauben hast. Und vor allem sag du das nie irgendjemand anderem. Das ist geistlicher Missbrauch. Jemanden, der eh schon krank ist, der eh schon leidet, nochmal eine drauf zu hauen und zu sagen, es ist deine eigene Schuld, du hast ein geistliches Problem. Das stimmt da, diesen Zusammenhang so herzustellen. Und es ist nicht in Jesus Sinn. Es ist krank eigentlich, es ist eine größere Krankheit, so eine Einstellung zu haben, als körperlich krank zu sein. Es ist Lieblosigkeit. Wenn wir in die Bibel schauen, was manchmal der Glaube, auf den Gott reagiert hat, der Glaube von dem, der gebetet hat, nicht von dem, für den gebetet wurde. Also du kannst gerne sagen, wenn jemand zu dir kommt und sagt, du hast nicht genug Glauben, gib es ihm zurück, sag, warum glaubst du nicht genug? Auf jeden Fall ist es krank, so eine Einstellung zu haben. Es ist ein Mangel an Barmherzigkeit und Liebe und das ist die größere Krankheit. Die Wahrheit ist, in der Bibel sehen wir manchmal Heilungen völlig unabhängig von Glauben und wir sehen Leute, die nicht geheilt wurden, obwohl Leute wie Paulus für sie gebetet haben. Also was tun wir, wenn wir krank sind? Lasst uns beten, mit Glauben, mit Vertrauen auf Gottes Kraft, auf Gottes Liebe und auf Gottes Weisheit. Lasst uns beten, solange bis wir geheilt werden oder bis Gott Frieden schenkt wie dem Paulus. Und er sagt, meine Gnade genügt dir. Und du im Herzen spürst, es ist okay. Gottes Plan für mich ist gerade, dass er sich in meiner Schwachheit verherrlichen will. Und auch das ist Glaube, wenn wir das dann annehmen können. Auf jeden Fall darfst du wissen, alles was passiert ist in deinem Leben bisher, Gott wird es zum Guten mitwirken, wenn du ihn nur lieb hast. Und vielleicht zum Abschluss nochmal, es geht in unserem Leben nicht um uns, es geht um ihn, um seine Ehre, oder? Soli Deo Gloria. Lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie euren Vater im Himmel verherrlichen. Das ist unser Programm. Amen. Lieber Vater, wir danken dir für gute Vorbilder. Es ist so ermutigend und herausfordernd. Mich hat es gechallenged, hier diese beiden Brüder zu betrachten. Und Vater, ich möchte beten, dass du uns prägst und dass du uns zu Menschen machst, ja, die nach diesem 10-Sekunden-Prinzip leben. Einfach spontan, gnädig und barmherzig und freigebig und liebend sind, einfach so wie Jesus. Wirke du durch deinen guten Geist in unserem Herzen. Wir wissen, aus eigener Kraft werden wir das nie schaffen. Aber mit dir in unserem Herzen ist es eine echte Möglichkeit und ein echtes Potenzial und eine echte Freude. Und Herr, wir wollen mehr werden wie Jesus. So wollen wir dir zum Abschluss unsere Herzen hinhalten und bitten, dass du uns füllst und dass du wirkst durch deinen guten Geist. Präge du uns. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen.